Moin, liebe Werder-Fans. Hier ist Nachspieldeich, die Werder-Analyse der Deichstube. Ich bin Alexandra von Lingen und spreche nach jedem Bundesligaspiel des SV Werder Bremen mit dem Reporter der Deichstube, der das Match live im Stadion verfolgt hat. Und ihr könnt mitmachen. Schickt eure Fragen nach den Spielen an die 0160 982 18884 und wir liefern die Antworten.
Heute, wie geil ist der, hier wird gerade gefeiert. Sau, sau geil. Wir sind so erleichtert. Einfach nur happy. Nach 0-3, Alter. So ein Comeback. Mega geil. Das ist ja wie Werder Anderlecht und nur noch geiler. Und ich bin live dabei gewesen. Das ist so traumhaft. Ich bin so froh, hier gewesen zu sein. Ah, geil. Leute, Sieg, 8 Punkte. Boah, durchatmen. Alles für Freiburg. Und dann erstmal die Länderspielpause. Euch allen einen schönen Sonntag.
Ja, das ist mal super. So hört sich das pure Werderglück an. Nach einem Fußballwunder in Hoffenheim. Das war Emotion pur und ein Spiel der Extreme. Ihr habt sicher mitgefiebert, vielleicht auch zwischendurch in den Tisch gebissen. Auf jeden Fall seid ihr zahlreich eure Kommentare und Fragen losgeworden. Habt die geschickt an die 0160 9821 dreimal die 8 und die 4. Das ist ja unsere WhatsApp-Nummer, die erstmal alles nimmt. Übrigens rund um die Uhr in jeder Spielminute. Und gestern habt ihr wirklich an vielen Orten an uns gedacht. Wir haben es gerade gehört, im Gäste-Fanblog, aber auch auf dem Weg aus dem Stadion. So soll's sein. So, Hoffenheim wollte gestern den 125-jährigen Geburtstag begehen. Und das mit dem Feiern ging ja auch erstmal gut los. Ne? 3 Tore in 12 Minuten für die TSG. Werder in Schockstarre. Doch dann wurde der Partypuper wach und brachte sich nach einer roten Karte für Hoffenheim in Position. Werder Bremen im Vorwärtsgang, was für eine Achterbahnfahrt. Und mittendrin, mit einem Sitz im wilden Fahrgeschäft, mein Deichstubenkollege Malte Bürger, live in Sinsheim am Start. Moin Malte, du sitzt in einer toten Stadt, nehme ich an.
Weil die böse Zungen würden sagen, die war eh nie lebendig. Aber mir ist tatsächlich noch ein bisschen schwummrig. Wilde Achterbahnfahrt, sensationell. Also ich habe schon einiges erlebt in den Stadien, aber das war wirklich außergewöhnlich.
Malte, was war das denn bitte? Das Ding müssen wir dringend auseinandernehmen. Also ich muss ja sagen, um 17.42 Uhr war ich kurz davor, mit meiner Tochter Lassie zu gucken. Da wollte ich nicht mehr, ja. Aber zum Glück kam der Turn. Eins nach dem anderen. Fangen wir mit dem Zeitpunkt des gestrigen Nachmittags an, als noch alles in bester Ordnung war. 16.30 Uhr die Aufstellung. Auf den ersten Blick musste ich kurz sortieren. In der Dreierkette Julian Malatini für Amos Pieper. Mit Schweizer im Sturm. Felix Agu wurde auf die rechte Außenbahn gezogen. Derek Köhn sollte die linke Außenbahn bespielen. Tempo wollte Ole Werner damit reinbringen. War das für dich überraschend, dass der so ins Spiel gegangen ist?
Auf der einen Seite ja und auf der anderen Seite nicht. Also ich konnte die Veränderung und die Umstrukturierung zum Beispiel im Angriff, konnte ich total nachvollziehen, dass er sich da ein bisschen was anderes ausgedacht hat. So klassischer Stürmer war Mitschweiser ja auch nicht, sondern eher ja so ein offensiver Zehner. Auch dass Julian Malatini reinkommen sollte wegen der Geschwindigkeit. Ole Werner hat es ja begründet, auch mit dem Tempo der Hoffenheimer. Gerade Marius Bülter, okay, ist überhaupt nicht aufgegangen. Der hat am Anfang ja gleich zweimal getroffen. Aber der Grundgedanke dahinter, den konnte ich nachvollziehen. Was ich nicht so nachvollziehen konnte, war im Gegenzug, dass halt Pieper und Grüll direkt auf die Bank mussten. Also Pieper hat kein schlechtes Spiel zuletzt gegen die Bayern gemacht. Da hätte man sagen können, der Junge braucht die Praxis, ne? Der muss weiter ja zu seinem alten Niveau finden, sitzt jetzt plötzlich ein bisschen bestraft sozusagen und sitzt wieder draußen. Marco Grüll nicht so gut funktioniert, aber da reichte dann auch ein Spiel, um ihn direkt wieder auf die Bank zu setzen. Also gerade als es dann 0-3 stand, durfte man sich da schon die Frage stellen, ob das wirklich so richtig war.
Ja, die Antwort kam prompt. Gern hätte man ja das Trio plus Duxch vorne in Aktion gesehen. Genau, es wurde uns nicht vergönnt oder war uns nicht vergönnt, denn die ersten 12 Minuten mussten wir diese 3 Gegentore über uns ergehen lassen. Und Werder 81 schreibt dazu, bei all der Euphorie nach so einer Partie muss man auch den Finger in die Wunde legen. Was war bloß in den ersten 15 Minuten los? Unfassbar. Das muss aufgearbeitet werden. Man kann das nicht in jedem Spiel aufholen. Und Bianca aus Bergdorf schreibt, was waren das für erste 15 Minuten? Da sitzt man zitternd auf dem Sofa, aber zum Glück haben sie sich gefangen. Wisst ihr, warum die erste Viertelstunde so schlecht war? Das geht gar nicht. Wird es jetzt immer so sein? Ich hoffe nicht. Nee, das macht mein Körper auch nicht mit. Aber Malte, wer hat sich diese Frage nicht gestellt? Wie konnte das passieren?
Ja, also ich habe Marvin Ducksch nach dem Spiel direkt gefragt, der guckt mich an und sagt, über die erste Viertelstunde brauchen wir nicht zu reden, weil da fehlen mir immer noch die Worte. Der war komplett konsterniert und alle anderen haben auch gesagt, das geht einfach so nicht, das war absolut schlecht, es sei unerklärlich, wie sowas passieren konnte, aber es muss irgendwie erklärt werden können. Ole Werner hat gesagt, es war ein Totalausfall am Anfang und er sagte auch, da wird definitiv drüber zu reden sein, denn so geht es nicht. Sie haben jeden entscheidenden Zweikampf in dieser Phase verloren. Er meinte, es lag gar nicht an der spielerischen Einstellung sozusagen auf die Partie, weil die Spieler wussten schon alle, was sie zu tun haben, nur sie haben es überhaupt nicht gebacken bekommen. Und das war wirklich, wirklich indiskutabel und mit Frechheit fast noch zu schön ausgedrückt. Also sowas darf sich Werder nicht allzu häufig leisten, sonst solche Aufholjagden ist auch klar, die gelingen nicht andauernd. Da müssen sie sich definitiv stabilisieren und tatsächlich von der ersten Minute an total auf Ballhöhe sein, weil sonst funktioniert das nicht.
Ja, hören wir doch mal rein, wie sich das anhört, wenn Ole Werner genau diesen Satz in der PK auf den Punkt bringt.
Die Art und Weise, wie wir Zweikämpfe geführt haben und wir haben, glaube ich, jeden entscheidenden Zweikampf verloren.
Ja, Malte, das hat der Trainer richtig gesehen. Da würde ich aber gerne noch mal reingehen, dieses Thema Zweikämpfe. Man fragt sich ja so ein bisschen, haben die sich nicht gut genug auf den Gegner vorbereitet oder liegt es an dem, was Jan aus Berlin anspricht? Er schreibt, keine Frage, Malatini, Pieper und Alvero sind gute Spieler, aber eben noch nicht so erfahren, beziehungsweise war Pieper fast die gesamte letzte Saison verletzt. Dazu kommt, dass Friedl und Veljkovic gefehlt haben. Ich bin hin und her gerissen, wie ich das alles einordnen soll, zumal nach dem Fehlgriff von Zetti nur die Torlinie und Malatini den Ausgleich verhindert haben. Gut, da sind wir jetzt beim Ende des Spiels, da wollen wir aber noch gar nicht hin. Ich möchte gern auf das eingehen, was er hier nochmal anführt. Wie können wir das einsortieren mit Blick auf die nächsten Partien? Und die Erfahrung der Spieler wird hier nochmal benannt. Also so ein bisschen auch der zweite Anzug, den wir da haben. Da kam nämlich von euch auch die Frage auf, ist der vielleicht grundsätzlich gar nicht Bundesliga-tauglich? Aber am Anfang war es ja gar nicht unbedingt der zweite Anzug, den wir da gesehen haben.
Genau, richtig. Also da sind wir dann wirklich ganz intensiv, zum Beispiel an der Personalie Julian Malatini, der halt am Anfang überhaupt nicht funktioniert hat. Der sah zweimal richtig, richtig schlecht aus, beim 0-1 schon total zögerlich verteidigt. Dann hängt er dann kurz danach auch nochmal richtig mit drin, lässt sich da komplett verarschen. Entschuldigung. Mhm. Das darf ihm einfach nicht passieren. Ich habe Peter Niemeyer hinterher drauf angesprochen in der Mixed Zone und habe gefragt, naja, war das jetzt so ein klassisches Julian Malatini-Spiel? Es ist einfach irgendwie alles dabei, denn zur Wahrheit gehört bei ihm ja auch, dass er sich deutlich gesteigert hat im Laufe der Partie, macht das 1-3, das ganz wichtig war für die Bremer Mannschaft, um zurückzukommen. Hat in der zweiten Halbzeit dann diese monströs guten Aktionen, wo er einmal diese eben nicht Notbremse zieht, sondern total faires Ding dann noch aus dem Hut zaubert, dann für Zetterer auf der Linie rettet. Aber Peter Niemeyer sagte eben auch, ja, Julian hat heute eindrucksvoll aufgezeigt bekommen, dass er vom ersten Moment an funktionieren muss. Also er darf keine Anlaufzeit haben. Und diese Anlaufzeit, die hat er im Moment noch. Er muss sich immer erst, so hat man das Gefühl, an ein Spiel gewöhnen, um zu verstehen, wie dieses Spiel laufen kann. Ja. Und da braucht er eben eine Anlaufzeit. Und wenn sowas passiert, wobei er ja beim besten Willen nicht alleine für das verantwortlich war, was da am Anfang passiert ist, dann hast du eben ein Puzzleteil, was nicht zusammenpasst. Jetzt muss man zur Ehrenrettung der Bremer auch ein bisschen sagen, dass bei den Hoffenheimern natürlich am Anfang wirklich alles ging. Also nicht nur jeder Schuss war ein Treffer, sondern auch jede Aktion hat irgendwie gesessen. Das klappte, das war so nicht zu erwarten. Die kommen aus einem Saisonstart, der aus TSG-Sicht alles andere als befriedigend ist, haben andauernd Tore bekommen. Das erklärt vielleicht auch, kommen wir sicherlich gleich noch zu, warum die dann nach der roten Karte so komplett eingeknickt sind. Aber also natürlich, der zweite Anzug, wenn wir auch noch einen Skelly Alvero mit reinnehmen, das sind eben noch Personalien, die müssen halt einfach noch weiter lernen, da müssen wir uns alle dran gewöhnen. Das heißt, auch wenn der am Ende reinkommt und dann auch noch die schwierige Aufgabe hat, zum Beispiel einen Sennelin zu ersetzen, der ja im Prinzip momentan unverzichtbar ist, dann kann das noch nicht 1-1 funktionieren. Das gehört eben einfach dazu.
Also Malatinis Leistung auch eher Achterbahn, der hatte auch ein Ticket gelöst, mal vorgeführt, mal der Retter in der Not. Mike sagt dazu Folgendes.
Aber er hat jetzt wieder den Vortritt bekommen und hat das richtig, richtig stark gemacht, finde ich. Nicht nur wegen seinem Tor, auch die Grätsche. Und ich finde, er ist immer noch ein junger Spieler, kommt aus einem fremden Land, kann die Sprache noch nicht. Und dafür macht er das echt richtig, richtig gut. Auch wenn er natürlich noch Fehler macht als junger Kerl. Aber ich glaube, das kann noch ein richtig, richtig guter werden für uns.
Ja, also das heißt, hier haben wir einen Fanboy. Er hat das, Mike, sehr wertschätzend zusammengefasst. Wie liest du den Malatini denn sonst außerhalb des Platzes? Weil ich habe das Gefühl, dass der doch extrem strebsam auch ist und dazulernen will. Ne? Das ist ja keiner, der sich irgendwie mal so reinschieben lässt und sagt, jo, alles klar, Freunde, ich sitze hier mal meine Zeit bei Werder ab. Das wäre ja auch fatal.
Genau, auf keinen Fall. Also sonst würde er auch nicht spielen. Der kriegt die Einsätze nicht geschenkt. Also der verdient die sich schon im Training. Und jeder, der Ole Werner so ein halbwegs kennt, weiß, dass der Trainer ist, der gerne auf verlässliche Alternativen setzt. Also sonst würde Julian Malatini nicht spielen, wenn er nicht das Gefühl hat, dass der Mannschaft helfen kann. Und er bringt ja zweifelsfrei Qualitäten mit. Und das ist eben nicht nur die Geschwindigkeit, die Werder fraglos helfen kann. Aber wie gesagt, es dauert eben diese Anlaufzeit, aber in der zweiten Halbzeit hat man dann eben auch gesehen, wie wichtig er sein kann, eben bei diesen beiden angesprochenen Situationen. Ich bin ganz ehrlich, nach dem Auftakt in die Partie hätte ich eher gedacht, so einem jungen Spieler macht das länger zu schaffen, dass der, ja, das nicht so schnell wegsteckt, dass er so schlecht sozusagen in die Partie gekommen ist. Aber das zeichnet ihn dann eben auch aus. Also er murmelt dann irgendwie das Ding da zum 1:3 rein, und ist dann auch ein ganz, ganz entscheidender Faktor, dass Werder am Ende den Platz als Sieger verlassen hat. Und somit darf er sich zu Recht auch auf die Schulter klopfen und auf die Schulter klopfen lassen. Und hat sich dann auch sozusagen verdient, den Vorzug vor Amos Pieper in diesem Moment bekommen zu haben.
Also mental stark, denn das muss er erstmal aus dem Kopf kriegen, wie du schon richtig sagst. Es ist ja immer ganz interessant, ne? Wir zwei haben unsere ganz eigene Perspektive. Und dann gibt's ja noch den Tobi Escher, der ist so ein richtiger Taktikanalyst und vor allem auch Deichstubenfreund. Der hat natürlich auch gestern die Lage bewertet. Und wir hören mal, wie sich das anhört, wenn er die Partie feinsäuberlich seziert.
Die Nachspieldeich-Taktikanalyse mit Tobias Escher.
4:3 nach 0:3, das gab es in der langen Bundesliga-Geschichte von Werder Bremen noch nie. Werder hat das Spiel nicht besonders gut begonnen. Man hat gemerkt, dass Ole Werner viel rochiert hat im Personal. Jetzt gar nicht mehr in der Taktik. Es war das übliche 3-4-3-System, aber es waren viele Spieler auf neuen Positionen. Mitchell Weiser begann im Sturm, Felix Agu nicht auf links, sondern auf rechts. Jens Day und Romane Schmid haben auch die Seiten getauscht. Da fehlte es an Kleinigkeiten, wie zum Beispiel man beim 0-1 gemerkt hat, als einfach das Pressing zu spät eingesetzt hat, der lange Ball kam und Werder die Situation nie unter Kontrolle bekam. Das war überhaupt die gesamte erste Viertelstunde gar keine Kontrolle bei Bremen. Dann aber bei der roten Karte hat man gemerkt, was Bremen eigentlich vorhatte, nämlich mit Weiser, Duxch ein bisschen zwischen die Linien zu kommen, um dann die Außenverteidiger oder auch Jens Day mit Tempo hinter die Kette starten zu lassen. Und das hat dann prompt zur roten Karte geführt und danach war es ein ganz anderes Spiel. Werder hat kontrolliert, Werder hat das Spiel dominiert, Werder hat sehr viel flach hinten herausgespielt, sie haben immer wieder die Räume zwischen den Linien gefunden. Hoffenheim tat dann Werder auch den Gefallen, immer wieder mit den Verteidigern rauszurücken, immer wieder raufzugehen. Das hat aber nicht besonders gut funktioniert. Dadurch hat Werder nur noch mehr Räume hinter der Abwehr provoziert. Und Werder hat es dann wirklich kompromisslos gut runtergespielt, diese Phase. Eigentlich von der 15. bis zur 75. Minute. Da hätte es auch dann locker 5-6-3 stehen können. In der Schlussphase gab es noch so ein bisschen Wackler, da hat dann Hoffenheim auf ein offensives 4-2-3 umgestellt, aber es war dann doch genug, um dann diese historische Aufholjagd zu Ende zu bringen. Da muss man wirklich Werder lassen, nicht nur taktisch und spielerisch war das dann top, sondern sie haben auch Einstellung gezeigt, nach diesem Rückstand noch so wieder ins Spiel zu kommen.
Ja, also der Tobi spricht es an, die haben das gut gemacht nach der roten Karte und bis zur 75., kein Zweifel. Aber zum Schluss mussten wir eben doch wieder zittern oder hoffen in Hoffenheim. Matthias aus Ostfriesland schreibt dazu, aber echt, waren nicht wer das letzte 12 Minuten genauso schlecht wie die ersten 12? Ich hatte fest mit dem Ausgleich der Hoppelheimer gerechnet. Ja, ist das jetzt nach so einem Krimi-Jammern auf hohem Niveau oder hätte Werder den Sack wirklich ein bisschen eher zumachen können? Ich meine, Chancen gab es ja nun wirklich genug.
Genau, zumachen hätte man das Ding auf jeden Fall können. Also wie du schon sagst, Chancen waren da, auch hinten raus ja nochmal. Wenn ich allein an das dicke Ding von Marco Grüll denke, dann wäre ja endgültig der Deckel drauf gewesen. Aber wir reden eben über Werder. Das ist eben keine, vielleicht noch keine Spitzenmannschaft, die so ein Spiel einfach 90 Minuten lang sauber konzentriert und höchst effektiv oder höchst effizient zu Ende bringt. Dass es in so einer wilden Partie auch nochmal eine Phase gerade hinten raus geben kann, wo dann auch plötzlich die Hoffenheimer nochmal irgendwie das Gefühl haben, naja, vielleicht geht ja doch nochmal was und nochmal ein bisschen mehr investieren, ist auch irgendwie klar. Ich fand jetzt nicht, dass es komplett vogelwild da hinten war. Es waren dann eher so, dass wieder diese kleinen individuellen Fehler das Problem waren. Also gerade vor dieser dicken Chance, die Julian Malatini dann im allerletzten Moment auf der Linie klärt, da lässt sich außen, lässt sich da Anthony Jung dann wieder nochmal zu leicht aus dem Spiel nehmen, dass Michael Zetterer das Ding einfach nicht hält, ist dann auch, kommt auch noch dazu und das mehlert dann so ein bisschen den Gesamteindruck da hinten, aber insgesamt wurde da, wie ich finde, doch relativ energisch noch wegverteidigt. Also ein Amos Pieper, wenn er auch nicht ganz so souverän war wie Niklas Stark, hat es getan. Ein Olivier Demann, als er reingekommen ist, hat auch, wie ich finde, vollen Einsatz gezeigt und sich dagegen gestemmt. Also da war jetzt keiner, wo ich sagen würde, das ist komplett abgefallen, aber es ist eben ein Unterschied zur Erstbesetzung, so, das stimmt eben auch.
Ja, ich hätte vor allem gerne das 5:3 gesehen, mal abgesehen von der Leistung der Defensive, weil ich meine, da wäre ja wirklich, sagt Tobi Escher ja auch, noch ein bisschen Luft nach oben gewesen. Ich meine, das roch doch noch nach dem 5:3.
Ja, definitiv tat es. Also auch das gehört dann eben dazu, dass man da nicht ganz so abgezockt ist, aber vielleicht hatte ich in Stay dann seinen Pulver verschossen, war ja gefühlt der Einzige, der an diesem Tag richtig Tore schießen konnte oder wollte.
Ja, da gab es übrigens schon einen Kommentar von euch, so nach dem Motto, ich hoffe nicht, der hat sein Potenzial jetzt für die gesamte Saison schon verspielt. Aber keine Angst, der Stay, der macht das schon in den nächsten Spielen. Der Knoten ist ja vielleicht geplatzt. Sprechen wir gleich drüber. Denn jetzt gehen wir erstmal, wir hüpfen heute tatsächlich so ein bisschen, nochmal zu dieser Szene mit der roten Karte. Die 18. Spielminute. Nsoki, wird der eigentlich so ausgesprochen, habe ich mich gefragt. Ja, habe ich richtig gemacht? Okay, weil ich meine, der Kommentator von DAZN sagt ja auch gerne mal Schmidt statt Schmied, was einen immer völlig irre macht, weil Schmidt ist ja nun mal schon lange weg. Aber egal. Die Szene, in der Nsoki die rote Karte bekommt, weil er Agu zu Fall bringt, das war ja so eine klassische Notbremse. Ihr schreibt dazu, ohne die rote Karte wäre es ganz böse ausgegangen. Da sieht man mal wieder, dass der zweite Anzug bislang nicht bundesligatauglich ist. Also das haben wir schon mal. Und Sebi findet, nach dem 3:0 wollte ich schon ausschalten. Die rote Karte war ein richtiger Gamechanger. Was eine erste Halbzeit, sowas kann man sich nicht ausdenken. Ja, man fragt sich ja so ein bisschen hypothetisch, was wäre wohl ohne rote Karte geworden? Und vor allem, Malte, und da bin ich jetzt gespannt, was du uns reinwirfst, was ist in Minute 18 passiert, dass sich das Blatt plötzlich so wendet, neben der großen Tatsache, dass deren Spieler vom Platz geht?
Ja, also Peter Niemeyer sagte auch so nach dem 0:3, sitzt du da auf der Bank und denkst so, oh Gott, ist schon übel mit anzusehen, wenn dir hier jeder Ball ins Tor fliegt. Da greifst du nach jedem Strohhalm, der sich irgendwie bietet. Und der kam dann ja tatsächlich wirklich sehr zügig mit dieser roten Karte. Und du merktest, auf einmal geht so ein gewisser Ruck durch die Mannschaft. Marvin Ducksch hat hinterher gesagt, auch als das 0:3 stand, wir hatten 2-3 Spieler auf dem Platz, die gesagt haben, jetzt lass uns hier mal ein Tor machen und dann gucken wir mal, wie das hier weitergeht. Und ich glaube, er wird da exemplarisch auch einen Jens Day genannt haben, weil mit dem haben wir natürlich mit dem Matchwinner hinterher auch gesprochen. Der sagte das auch. Er hat das sofort an alle kommuniziert, hat gesagt, wir müssen jetzt hier nicht 3 machen, wir müssen jetzt auch nicht 4 machen. Wir fangen mit einem Tor an und dann sehen wir mal, in welche Richtung das noch kippen kann. Und das ist auch, bei Werder wird ja seit einiger Zeit sehr viel auch im Mentalbereich gecoacht. Und da hast du gemerkt, dass die Spieler jetzt nicht mehr auf das große Ganze sofort blicken, sondern sich kleine Etappen setzen. Da erstmal, also Schritt für Schritt wird da gearbeitet. Und wie gesagt, dann kam dieses 1:3 relativ zügig und auf einmal glauben wieder alle dran. Und dann war das nächste Ziel, wir machen jetzt das 2:3. Und auch das klappte. Und natürlich ist das jetzt im Nachhinein alles erzählt, also positiv erzählt, dass es auch super aufgegangen ist. Aber das war eben die Philosophie, mit der dieser Mannschaft ans Werk gegangen ist. Die hat sich in der Pause, so hat es Marvin Ducksch gesagt, wir haben uns gesagt, wir gehen jetzt aufs Vierte. Und wenn wir das Vierte erzielt haben, dann erzielen wir noch das Fünfte. Also das ist so, das ist die Philosophie der kleinen Schritte, möchte ich das mal nennen. Und das scheint etwas zu sein, mit dem Werder gut fährt. Und im Gegenzug haben natürlich die Hoffenheimer da unfassbar mitgespielt. Ich habe gerade eben schon erwähnt, die sind nicht gut in die Saison gestartet. Aber selbst wenn du in Unterzahl bist, so früh gegen einen Gegner, der am Anfang ja wirklich überhaupt nichts auf die Kette bekommen hat, dann darfst du im eigenen Stadion auch eine 3:0-Führung nicht aus der Hand geben. Und die sind ja wirklich komplett eingebrochen. Das Spiel ist ja in eine unfassbar Richtung gekippt, was eben überhaupt nicht so zu erwarten war. Also da hat der Gegner auch mitgespielt, aber Werder hat es halt auch wirklich in der Phase dann richtig, richtig gut gemacht.
Also diese Philosophie rahmen wir auf jeden Fall ein und die manifestieren wir auch für die nächsten Spiele. Kann man selbst ja auch nochmal was rausziehen für den eigenen Sport. Klaus aus Hamburg hat nochmal eine ganz eigene Meinung oder Draufsicht zu der roten Karte und der Tatsache, dass Werder plötzlich in Überzahl unterwegs war. Er schreibt, das Team ist intakt. Team und Trainer sind lernfähig. Bin mir sicher, dass sie nach dem BVB-Spiel Überzahlspiel trainiert haben. Ja, das habe ich mich tatsächlich auch gefragt, denn wir hatten doch nach dem Spiel gegen Dortmund festgehalten, Werder kann keine Überzahl, denn da hatten sie ja 20 Minuten Zeit, was zu meistern mit einem Mann mehr und das ist nicht aufgegangen. Gut, das war Dortmund und nicht Hoffenheim, aber trotzdem spannend. Meinst du, die sind da nochmal so extrem auch in die Analyse gegangen, dass das gestern weitergeholfen hat?
Definitiv. Also das hat Marvin Ducksch gesagt, Ole Werner hat es auch erklärt. Also das war etwas, was sie sehr groß thematisiert haben. Ob sie das jetzt speziell trainiert haben in Form von Übungen auf dem Platz, würde ich jetzt mal noch so ein bisschen offen lassen, weil du kannst so eine Situation auch emotional, kannst du einfach sehr, sehr schwer simulieren. Es ist eher so, dass du den Spielern auch durch Videoanalysen versuchst, so einen gewissen Leitfaden mit an die Hand zu geben. Was muss man besser machen? Wie teilen wir das auf? Wie reißen wir wieder Löcher? Und da fand eben sowohl Ole Werner als auch Marvin Ducksch fand da eben beide, dass das ein absoluter Schritt nach vorne war und dass sie sehr, sehr schnelle Lehren aus dem gezogen haben, was da gegen Dortmund eben nicht geklappt hat. Und wenn man das eben gestern gesehen hat, also die Mannschaft hat gepaart mit dem, was man vorhatte, nämlich, das war auch gestern sehr auffällig, hohe Chipbälle oder Flanken immer gerne in den Diagonalraum zu spielen. Und dadurch war ja zum Beispiel auch ein Jens Day so häufig frei, weil diese Flanken alle ganz gut funktioniert haben und damit Löcher gerissen wurden. Gepaart mit der spielerischen Qualität, und da spielt sicherlich auch mit rein, dass du dann eben vorne mit drei Leuten, nämlich mit Marvin Ducksch, mit Romano Schmid und mit Mitchell Weiser agierst, die ohnehin an dem Tag sehr schwer insgesamt einzudämmen waren in ihren Wirkungskreisen. Die waren enorm viel unterwegs, die haben sehr viel gedribbelt, haben den Gegner immer und immer wieder beschäftigt. Und gerade wenn du dann ein Gegner bist, der eben seine eigenen Probleme hat, dann fällt da eben so ein Ding auch mal rein. Und da hat Werder, wie gesagt, insgesamt total gelernt, weil sie eben auch nicht vielleicht diesen Respekt, also auch nicht diese Angst gespürt haben. Gegen Dortmund musstest du immer Sorge haben, vielleicht fällt hinten doch nochmal irgendwie einer rein. Und so wie sich dieses Spiel entwickelt hat, war es eher so, nee, also ist egal, was da jetzt hinten passiert. Das passiert uns heute nicht. Wir denken nur positiv, wie wir zum Erfolg kommen und nicht, was schieflaufen könnte.
Ich entnehme deinen Worten, wenn wir mal einmal ganz kurz über Mitch Weiser sprechen, dass du ihn in der neuen Rolle auch künftig siehst, weil er es einfach verdammt gut gemacht hat gestern.
Ich würde tatsächlich sagen, dass es situativ vom Gegner abhängt. Also ich finde auch weiterhin, dass er auf dem rechten Flügel einen unschätzbaren Wert für die Mannschaft hat, weil gerade auch in der ersten Halbzeit hat man neben dem noch nicht gut startenden Julian Malatini gesehen, dass auch Felix Aguda seine Probleme hatte. Da kann Mitchell Weiser gegen gewisse Gegner sicherlich die bessere Alternative sein. Er hat wie er auch selber hinterher zugegeben hat, eine nochmal deutlich laufintensivere Aufgabe gehabt. Also er hat gesagt, Mensch, er dachte, dass es eigentlich außen, auf außen schon immer monströs anstrengend sei. Aber er meinte, diesmal sei es noch härter gewesen, weil er halt so viel angelaufen ist, weil er immer wieder wollte, immer wieder Spurts gezogen hat. Also das kann halt gut klappen, gerade gegen Gegner, die plötzlich tief stehen, weil du halt jemanden hast, der immer und immer wollte. Und wenn man Mitch Weiser bei dem Spiel gestern ins Gesicht geguckt hat, selbst als es noch 0-3 oder 1-3 stand, der wollte halt unbedingt, auch wenn nicht alles geklappt hat. Der hat ja auch ein paar Ballverluste gehabt, die schon wieder hätten gefährlich werden können. Aber das ist eine gute Alternative, so wie es in der vergangenen Saison beispielsweise eben auch Romano Schmid war, als der plötzlich ganz vorne auftauchte. Ja. Wir uns am Anfang gefragt haben, was hat Ole Werner da jetzt vor? Und dann festgestellt haben, ey verdammt, das könnte tatsächlich auch ganz gut funktionieren. Da wird es dann spannend zu sehen sein, wie es dann ist, wenn Justin Ginmar irgendwann wieder fit ist, ob das tatsächlich dann immer noch so eine Möglichkeit ist. Aber grundsätzlich ist das auf jeden Fall eine Alternative, warum nicht?
Ja, also vor allem ist das mit dem Tempo auch aufgegangen, ne? Agu einmal, als er reingezogen hat mit einem Affenzahn, also und Stay den Ball vorgelegt hat. Also TTT, Trust the Trainer, der weiß, was er tut. Und die Jungs haben es einfach verdammt gut umgesetzt. So, und jetzt gucken wir uns nochmal den MVP an, also den Match-Winner. Jens Day, schon viel über ihn gesprochen. Sein erster Dreierpack der Profikarriere war das. Und ihr habt wahnsinnig viel dazu geschrieben. Gucken wir mal rein ins dänische Bewertungsportal. Was für ein Spiel, Jens Day, absolut überragend. Stay in bestechender Form. Nach 15 Minuten noch gesagt, komm, Vatern, lass uns die Burger machen. Das gebe ich mir keine 90 Minuten. Naja, was soll ich sagen? Danach waren die Stay Hours. Wahnsinn. Ich habe Jens Day schon oft kritisiert. Total ineffektiv und nur laufen hilft Werder nicht. Aber in dieser Form ist er echt unersetzbar. Starkes Spiel. Hoffentlich geht das jetzt so weiter. So, Malte, Jens Day hat gestern alle Lügen gestraft, die ihn als chancentot bezeichnen. Du hast ja schon so ein bisschen gesagt, was du da gestern von ihm auf dem Platz gesehen hast. Vielleicht nochmal zusammenfassend. Glaubst du, es ist gestern deshalb so gut für ihn gelaufen, weil die Taktik auch aufgegangen ist, weil er die Räume hatte? Oder ist bei ihm generell so ein Knoten geplatzt, der dringend auch mal platzen musste?
Das ist natürlich so ein bisschen die Hoffnung, ne? Die hat Peter Niemeyer auch hinterher geäußert. Jetzt ist dieser Knoten endlich mal geplatzt. Er war gestern halt einfach, war er wirklich dieses Total Package, wie man so schön in den Staaten gerne sagt. Also da hat wirklich einfach alles funktioniert bei ihm. Und über den Willen haben wir gerade eben schon gesprochen, dass er halt auch so eine Art Leader, Emotional Leader war. Er wollte halt unbedingt da noch diese Trendwende schaffen. Und dann hat er halt endlich mal geknipst, ne? Wenn es mit dem Fuß in den Wochen zuvor nicht geklappt hat, dann musste halt diesmal erstmal der Kopf herhalten, damit es dann auch weiter funktioniert. Das war wirklich ein saustarker Auftritt, den man ihm auch total gönnt, weil er eben auch so ein emsiger Arbeiter ist. Das ist wirklich ein unfassbar mannschaftsdienlicher Spieler, der sich selber nicht zu wichtig nimmt. Das hat man dann nach dem Spiel noch in der Kurve gesehen. Da ist es ja Usus, dass dann alle Spieler nochmal eben vorm Gästeblock feiern gehen. Und dann wird natürlich dann so ein Matchwinner wie Jens Day auch nach vorne geschubst, um nochmal explizit mit den Fans zu feiern oder abgefeiert zu werden. Und dem war das richtig unangenehm. Also der ist dann kurz nach vorne, hat noch ein bisschen geklatscht und hat dann auch direkt so beschwichtigende Handbewegungen gemacht und ist wieder zurück in den Kreis des Teams. Der steht ungern im Mittelpunkt, freut sich aber, wenn er dem Team halt so brutal helfen kann. Und wir haben ihn natürlich gestern auch gefragt, weil er jetzt eigentlich seine Karriere direkt beenden müsste nach so einem Spiel. Man sagt ja, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Hat er auch nur gelacht und hat versprochen, nee, klar, natürlich mache ich weiter. Ein Spielball kriegt er auch. Wer 3 Tore macht, nimmt den ja traditionell mit nach Hause. Ja. Wobei wir ihm entlocken konnten, dass er das Ding wohl nicht wunderschön in seiner Wohnung platzieren darf, da hätte wohl seine Frau was gegen. Also wird der Ball wohl im Keller landen. Aber man hat ihm schon angemerkt, dass ihn das natürlich freut, was er da erlebt hat.
Ah, vielleicht darf der Ball ein paar Wochen oben liegen, weißt du? Einfach nochmal, um reinzugehen in die einzelnen Match-Situationen. Ja, aber ein feiner Kerl, der war ja auch im O-Ton hinterher und hat dann quasi alles so auf die Mannschaftsleistung im Positiven geschoben und sich selbst da gar nicht so exponiert zur Schau gestellt. Fand ich auch extrem sympathisch. Ja, wo wir gerade bei Sympathien sind, müssen wir über Marvin Ducksch sprechen. Da haben wir nämlich auch noch was reinbekommen. Von Stefan aus der Main-Schleife. Wow, was war das für eine erwachsene Leistung, dass man so Kapital aus der Überzahl schlägt, hat mich sehr beeindruckt. Wer richtig abgefallen ist, war für mich leider mal wieder Ducksch. Ein richtiger Fremdkörper im Tiki-Taka-Spiel von Schmied und Weiser. Ja, andererseits ja auch gute Assists, also das sage ich jetzt, aber ich muss sagen, ich war auch nicht so richtig happy mit ihm, einfach auch, weil mir die Abschlüsse da fehlen. Was hat Ducksch denn in deinen Augen zur Partie beigetragen? Das muss ja ziemlich viel gewesen sein, denn du hast ihm die Note 2,5 gegeben.
Ja, ich finde es lustig, dass wir nach so einem Spiel jetzt echt wieder über Marvin Ducksch diskutieren, ne? Also es ist ja wirklich so ein Running Gag. Auch auf die Gefahren, dass man mir jetzt irgendwie glaubt, dass ich hier irgendwie der totale Fanboy bin von Marvin Ducksch. Ich sehe überhaupt nicht, dass der gestern abgefallen ist. Ja klar, funktioniert vielleicht nicht jede Aktion im Tiki-Taka, aber der Junge bereitet 2 Tore vor, war ähnlich wie seine beiden Kollegen da vorne relativ viel unterwegs. Klar, wir brauchen jetzt wieder nicht über Körpersprache im Luftzweikampf zu reden.
Nee, das wollen wir auch nicht, das haben wir schon so oft gemacht.
Genau, ist halt nicht existent. Aber trotzdem, der hat sich komplett reingehangen, hat da für viel Bewegung gesorgt und eben weil auch vielleicht die Hoffenheimer gedacht haben, das Spiel sei komplett auf ihn zugeschnitten, ist es drumherum aufgegangen, weil er eben wichtige Lücken gezogen hat. Ich fand, er hat ein gutes Spiel gemacht, war enorm viel in Bewegung. Klar, natürlich wünschst du dir, dass seine Abschlüsse besser und präziser sind. Am Anfang, der war wirklich dürftig. Hinterher gab es noch einen, der wurde gerade noch ans Außennetz gelenkt. Sonst würden wir vielleicht jetzt da gar nicht drüber diskutieren. Also man muss jetzt nicht sagen, dass das ein überragendes Spiel von ihm war, aber es war jetzt auch keins, das irgendwie grottenschlecht war. Das sehe ich beim besten Willen nicht. Also für mich deswegen die 2,5 gerade mit 2 Torbeteiligungen völlig gerechtfertigt.
Und dieser Punkt, der hier gemacht wird, Fremdkörper im Tiki-Taka-Spiel von Schmied und Weiser, was Stefan hier anführt?
Nee, sehe ich auch nicht. Also er ist da natürlich eine komplett andere Spielstation, weil er natürlich auch ein komplett anderer Typ ist. Also wir können ja jetzt nicht Romano Schmied, Mitchell Weiser und Marvin Ducksch 1:1 vergleichen. Also das funktioniert ja nicht.
Das würden die auch nicht wollen übrigens.
Nee, genau, richtig. Also jeder bringt da seine eigenen Qualitäten mit. Und wenn man gesehen hat, also auf der einen Seite reden wir darüber, dass Werder total viele Chancen hatte und die einfach nicht genutzt hat. Und am Ende heißt es, er war ein Fremdkörper, weil dieses ganze Zusammenspiel nicht funktioniert hat. Nee, das finde ich eben nicht. Also die Bälle, die nach vorne kamen, waren bei den dreien da vorne gleich gut aufgehoben. Da war jetzt niemand dabei, wo du die Bälle irgendwie komplett verloren hast. Für mich Romano Schmid da immer noch der ballsicherste, auch wenn er sonst trotz ein, zwei schöner Pässe insgesamt diesmal nicht so effizient war, wie es vielleicht in vergangenen Spielen schon war. Aber die drei haben sich da eben auch, weil sie sich jetzt schon so lange kennen, ziemlich gut ergänzt. Dass das kein Hochglanzfußball ist, da bin ich wieder dabei. Dafür sind wir eben dann leider nur diejenigen, die über Werder Bremen sprechen. Sonst reden wir hier über einen Champions League Club. Das ist ein Level, dass zu einem Verein dieses Status einfach sehr gut passt. Ich würde mich auch freuen, wenn da jeder Angriff Glanzfußball wäre und zum Zungeschnalzen. Aber die Zeiten sind bei Werder leider erstmal vorbei.
Ja, also wer will schon shiny sein, wenn man so sein kann wie wir, weißt du? Und ich meine, wir müssen jetzt auch mal sagen, wir stehen auf Platz 10, ja? Also nach echt dicken, fetten, schweren Spielen, die wir vor der Brust hatten. Ja, ein Totalausfall gegen die Bayern, machen wir sowieso den Haken dran, haben wir ja auch schon. Aber ansonsten
zwei
muss
Punkte
ich auch
Rückstand
echt mal
auf
sagen,
Platz 4.
Also worüber reden wir, ja? Also so erstmal genau. Alles entspannt. Genau, also da bin ich total bei dir und ich finde dreckig sowieso immer viel besser. Besser als shiny, also von daher
so dreckig war es ja gar nicht. Right. Also ich fand die Treffer ja teilweise wirklich schön rausgespielt. Also da war ja jetzt abgesehen von diesem Murmeltor von Julian Malatini, war ja jetzt wirklich nichts, wofür man irgendwie hinterher sagen muss, oh, das haben wir aber nicht gut gemacht. Also
nein, aber du sagst ja gerade, ne, so Hochglanzspiele für die Galerie, die liefern wir jetzt nicht regelmäßig ab. Aber das ist ja wurscht, am Ende fragt da eh keiner mehr nach, finde ich.
Nee, genau. Und
Hauptsache, wir haben die drei Punkte im Körbchen, weißt du?
Genau, und freuen wir uns auch lieber über den Prozess, der da anscheinend gerade in Gang gesetzt wird. Also das war ja vor 5, 6 Jahren nicht zu erwarten, dass es mal wieder so aussehen würde.
So nämlich, Herr Bürger. So,
danke.
Jetzt so mal hier, ne, reingehen in die Woche mit guten Gedanken und viel Power. Ich habe trotzdem noch mal eine Situation. Ich glaube, da geht es mir ähnlich wie euch. Da habe ich so ein paar Fragezeichen gehabt. Die 76. Minute, da gab es nämlich einen Dreierwechsel. Skelly Alvaro kommt für Senelin, Oliver Demann kommt für Derek Köhn und Keke Topp für Romano Schmid. Ihr schreibt dazu, warum werden die besten Spieler Schmid und Köhn als erstes ausgewechselt und Duxch erst zur 86. Minute? Nach diesem komischen Wechsel war der Fluss vom Spiel sofort weg und alles wurde wieder offen. Ja, Malte, da lief doch eigentlich alles ganz gut zu dem Zeitpunkt. Okay, Lien war angeschlagen, also einen Wechsel hätten wir ohnehin gebraucht. Warum die beiden anderen?
Ja, du versuchst als Trainer natürlich gerade für so eine Schlussphase, die eventuell nochmal prickelnd werden kann, was sie ja auch wurde, Spieler zu bringen, die halt nochmal frisch sind, die natürlich ein frisches Konzentrationslevel mitbringen und die dir nochmal 100%igen Einsatz garantieren. Wir haben darüber gesprochen, dass diese Wechsel eben nicht auf dem Niveau 1:1 zu erfüllen sind. Aber wenn Ole Werner jetzt zum Beispiel wieder gar nicht gewechselt hätte, hätte es hinterher Kritik gegeben. Klar, man kann auch einen Marvin Duxch rausnehmen, weil ein Romano Schmid vom Läuferischen her das ganz okay gemacht hat. Aber auch das Zusammenspiel nach vorne hat bis dahin ja noch einigermaßen funktioniert. Es war dann eher, dass es hinten ein bisschen schwieriger wurde, aber aufgrund des Gesamtpakets. Da würde ich eher tatsächlich sagen, dass es hinten Probleme gab, weil eben ein Senelin angeschlagen runter musste und nach einer knappen Stunde auch ein Niklas Stark, der in der Anfangsphase, als Werder da wirklich Tohuwabohu hinten gespielt hat, noch einer derjenigen war, an dem das Spiel sozusagen im positiven Sinne ein bisschen vorbeilief, weil seine Kollegen die Fehler gemacht haben und er gar nicht so im Mittelpunkt stand. Und danach war er wieder ein sehr umsichtiger Abwehrchef, der totale Sicherheit verleiht. Und wenn du so eine mittlere Achse hast mit Stark und Lienen, die einfach raus muss, die dafür sehr viel Ordnung sorgen, dann wirkt sich das einfach aufs Gesamtprodukt auf und deswegen rechne ich dann so jemanden wie Olivier Demann eben hoch an, dass er sich da gleich komplett reinwirft, eine wichtige Grätsche hatte, später noch einen guten Zweikampf, auch wenn bei ihm hinten dann nochmal ein bisschen gegen Brünn Larsen ein bisschen laissez-faire und dabei war. Aber ich kann es total nachvollziehen, also dass man dann nochmal natürlich für so eine Schlussphase frisches Blut reinbringt. Also von den Spielern sollte man ja erwarten können, dass sie eine Viertelstunde oder jetzt in dem Fall nochmal plus 7 Minuten Nachspielzeit da wirklich Vollgas geben können.
Ja, also insbesondere so ein Alvaro, ne? Also hier unser Königstransfer und so. Ich habe noch mal eine Frage zu Niklas Stark. Das sah nicht gut aus. Weißt du schon, wie es ihm geht? Ich weiß, dein Medizincall findet erst immer ein bisschen später statt. Stand jetzt ist es ja sehr früh am Morgen.
Ja, genau, richtig. Also es ist erstmal soll es was Muskuläres sein. Nichts richtig mega Schlimmes, toi toi toi. Aber genaue Untersuchungen finden halt im Laufe des Montags jetzt noch in Bremen statt. Danach sind wir alle schlauer. Gute Nachricht im Gegenzug ist ja schon mal, dass Marco Friedl auf jeden Fall am kommenden Wochenende wieder dabei ist, weil der ja seine Sperre abgebrummt hat. Bei Senelin war es ein Zusammenprall, der ja auch heftiger Natur war. Er musste ja auch gestützt werden, als es vom Platz ging. Der hat tatsächlich einen ordentlichen Brummschädel gehabt, war ein bisschen desorientiert.
Der wirkte sehr benommen. Da haben sie auch mal so die Zeigefingergeschichte gemacht, ne?
Der hat richtig einen mitgekriegt und da willst du natürlich überhaupt kein Risiko eingehen. Also rein sportlich nicht, weil du so einen Spieler nicht auf den Platz lassen kannst, aber auch gesundheitlich natürlich nicht, falls da wirklich was am Kopf irgendwie in Mitleidenschaft gezogen wurde. Peter Niemeyer hat hinterher ganz vorsichtig Entwarnung gegeben, hat gesagt, in der Kabine sah das gerade eben schon wieder besser aus, aber ich könnte mir vorstellen, dass der Belgier heute mit ein bisschen Kopfschmerzen aufgewacht ist.
Ja, der hatte wahrscheinlich einen Brummschädel, ohne vorher irgendwie überhaupt ins Glas geguckt zu haben. Das kann manchmal auch so sein. So, über einen wollen wir noch sprechen. Keke Top mit interessanten Aktionen vorne. Ich habe es abgefeiert. War allerdings weniger vor dem Tor, sondern eher an der Seitenlinie. Sehr körperlich, nahm damit Zeit von der Uhr. Zwischendurch noch ein Schnack mit Grüll, der in der 88. für Duxch eingewechselt wurde. Bei euch allerdings kam seine Leistung gar nicht so gut an.
Er hat jetzt wieder den Vortritt bekommen und hat das richtig, richtig stark gemacht, finde ich. Nicht nur wegen seinem Tor, auch die Grätsche. Und ich finde, er ist immer noch ein junger Spieler, kommt aus einem fremden Land, kann die Sprache noch nicht. Und dafür macht er das echt richtig, richtig gut. Auch wenn er natürlich noch Fehler macht als junger Kerl. Aber ich glaube, das kann noch ein richtig, richtig guter werden für uns.
Also hier sagt jemand, keine gute Idee von Keke mit den Spirenzken an der Seitenlinie, Malte. Wie siehst du es?
Also ich sehe einerseits auch so, dass ihm vorne noch so gerade so ein bisschen der Killerinstinkt fehlt. Also im Pokal hat er ja damals gezeigt gegen Cottbus, dass es geht. In der ersten Liga ist da noch so ein bisschen, da fehlt noch so das letzte bisschen. Aber man merkt, dass er sich da nach und nach ranrobbt. Ich finde es aber, dass er das an der Seitenlinie macht. Wir beschweren uns darüber, dass wir vorne keine Spieler haben, angeblich, die Bälle halten können. Und dann hast du den Keke Top, der bei einer 4:3 Auswärtsführung an die Seitenlinie läuft und da den Ball festmacht und eigentlich fast nur mit Fouls zu stoppen war, beziehungsweise die Hoffenheimer nur so den Ball erobern konnten, auch im Zusammenspiel mit Grüll, der dann ja der Schnelle sozusagen war, der, wenn Top durchgebrochen wäre, ja mit Tempo zum Tor hätte ziehen können. Fand ich völlig richtig, konnte total nachvollziehen. 7 Minuten Nachspielzeit und du stellst da einfach mal so einen Schrank hin, den du da erstmal wegräumen musst. Kann ich nicht ganz nachvollziehen, dass man das kritisiert. Klar kannst du Hurra-Fußball immer nach vorne spielen, aber da ist die Gefahr eben auch groß, dass du schießt selber übers Tor, Gegenzug, zack, 4-4 drin. Dann soll Keke Top da 2 Minuten, von mir aus 7 Minuten an der Eckfahne stehen, ist nicht schön anzusehen. Aber wenn der Gegner es nicht gebacken kriegt, so einen Büffel da irgendwie aus dem Weg zu räumen, ja, umso besser für Werder.
Ja, Büffel trifft ziemlich und ich fand das irgendwie ganz cool. Also Grüll und Top scheinen sich ja echt auch ganz gut zu verstehen, ne? Weil es war echt so, Top hat ihm da irgendwie nochmal ein paar Sätze zugeworfen im Grüll. Das muss so ein bisschen die Taktik da an der Seitenlinie gewesen sein, die er da einmal skizziert hat, weil danach kam diese Szene, wo die beiden sich da ja auch wie so kongeniale Zwillinge festgetackert haben. Also war schön, das anzusehen, dass das offensichtlich harmoniert. Ist das auch das, was ihr so im Training seht und was ihr so mitbekommt aus der Mannschaft oder habe ich da jetzt zu viel rein interpretiert?
Nee, ich finde auch gerade diese Kommunikation ist ja eine große Stärke. Also einerseits hast du da 2 Spieler, die in erster Linie zuletzt von der Bank gekommen sind. Das verbrüdert sozusagen ja schon mal. Also beide haben dasselbe Leid und möchten dann aber noch, weil sie wissen, dass eventuell die Chance kommt, hinten raus in einem Spiel gemeinsam auf dem Platz zu stehen, dann auch gemeinsam was bewegen. Aber gerade auch, dass du einfach noch mal kurz durchgehst, wie gehen wir jetzt diese letzten Minuten an? Also es wäre ja fahrlässig, wenn eben der eine läuft und winkt die ganze Zeit, aber der andere sieht ihn überhaupt nicht. Mhm. Und wenn man dann eben für sich ausmacht, ich habe jetzt das und das vor und es scheint gerade sehr gut zu funktionieren, halte ich in meinem Deckungsschatten auf, dann weiß ich genau, wenn ich den Ball freispielen kann, dann lege ich ihn zu dir durch. Und insofern ist die Abstimmung auf dem Platz das Beste, was Werder passieren kann. Also bevor man da irgendwie kopflos durch die Gegend irrt, eben kurz 3 Sätze austauschen und jeder weiß, was er zu tun hat. Perfekt.
Man muss nur reden. Wir machen das ja die ganze Zeit. Damit es kein Hörbuch wird, würde ich gerne noch eine Sache ansprechen. Zetti, gestern ja ein bisschen wackelig. Gegen die Bayern hatte er ja auch so ein paar Aktionen, die sahen nicht ganz so rund aus. Ist es einfach nur eine Phase oder ist dir das gar nicht so aufgefallen?
Nee, gestern war es natürlich dann, war es schon in der Tat ein bisschen unglücklich. Also das eine Ding zum 0-3, dass er da vor den völlig überraschten Niklas Stark legt, sieht da nicht gut aus. Und klar, hinten, also ich war mir sicher von meinem Platz aus, dass nach dem Ball, der ihm durchrutscht und dann von Malatini geklärt wird, dass der auf jeden Fall drin ist. Solche Dinge hat er eben nochmal drin. Deswegen ist er vielleicht aktuell nicht der herausragende Torhüter, aber er ist fraglos ein sicherer Rückhalt und ein guter Torhüter. Und auch deswegen darf man, wie ich auch finde, zu Recht darüber nachdenken, ob er vielleicht irgendwie jetzt künftig der dritte oder der dritte Mann vielleicht auch im DFB-Team übergangsweise nach so einer Verletzung von Marc-André Ter Stegen ist. Wir sollten die ganze Sache jetzt aber auch nicht zu hoch hängen. Es geht da jetzt nicht darum, der legitime Nachfolger von Manuel Neuer zu werden. Aber wenn der DFB mal drauf guckt, was ein Michael Zetterer zu leisten imstande ist, dann kann man ihn vielleicht mal irgendwie einladen und sich den nochmal aus nächster Nähe angucken. Ich glaube aber zum Beispiel nicht, dass ihn das jetzt irgendwie beschäftigt hat, dass da jetzt in der vergangenen Woche 3 Artikel drüber erschienen sind. Er hat das ja auch selber bei seinem Baller League-Besuch bei Max Kruse so ein bisschen scherzhaft noch behandelt. Das ist jetzt wahrscheinlich so eine kleine Phase. Ich finde auch nicht, dass er gegen Bayern so richtig geschwächelt hat. Also da war es ja eher so, dass da andere Probleme waren und er war dann am Ende noch die ärmste Sau hinten drin.
Ja, kann man ihm auch die Vorwürfe nicht machen. Da müssen wir woanders hingucken. Übrigens haben wir da nochmal eine ganz spannende Zuschrift unter der Woche bekommen. Wir ermutigen euch ja immer auch unter der Woche mal was zu schreiben. Und Bernd aus Osterholz, der hat sich richtig warm geschrieben. Der hat uns nämlich auch heute nochmal einen langen Beitrag geschickt. Da ging es nochmal so ein bisschen um das Thema Zetti und auch das Standing des SVW. Ich lese mal nicht alles vor, aber Ausschnitte. Er schreibt, es ehrt natürlich einen Torwart, wenn er der Zuspruch erhält und so von einem Peter Niemeyer nach der Verletzung von Marc-André Ter Stegen als mögliche Nummer 3 bei der Nationalmannschaft ins Spiel gebracht wird. Aber nun mal ganz ehrlich, natürlich hält Zetti, was er halten kann. Lob aus dem eigenen Verein hat ja auch immer was mit Motivation zu tun. Ich glaube nicht, dass ein Bundestrainer Nagelsmann oder sein Assi Sandro Wagner überhaupt in diese Richtung denken. Zudem ist Bremen für den DFB bzw. die DFL ein schwarzer Fleck auf der Karte, seitdem Werder nicht mehr auf der internationalen Bühne vertreten ist und zudem noch für den Polizeikostenstreit sorgt. Welchen Stellenwert Werder hat, kann man doch gerade wieder bei der Ansetzung der Auswärtsspiele sehen. Schon vergangene Saison wurde Werder von der DFL verschaukelt, musste 11 von 17 Auswärtsspielen an einem Freitag oder Sonntag bestreiten. Nehmen wir mal diese Punkte.
Alle Themen in die Schüssel geworfen.
Ja, aber ist ja mal ganz interessant. Also glaubst du auch, dass Zetti jetzt keine Chance hat, weil er die Raute auf der Brust trägt? Und glaubst du auch, dass Werder Bremen so stiefmütterlich behandelt wird?
Also wenn wir erstmal von der Nationalmannschaft ausgehen, sehe ich das auf keinen Fall so. Also wir haben letztes Jahr, gab es Marvin Ducksch, der es in die Nationalmannschaft geschafft hatte, unter Julian Nagelsmann. Davor noch nicht unter Nagelsmann, aber hat es Niklas Füllkrug zur Nationalmannschaft geschafft. Welche Geschichte daraus geworden ist, haben wir auch gesehen. Also da ist schon der Beweis, Leistung wird da auch belohnt. Insofern, wenn Michael Zetterer jetzt vielleicht über 10 Spiele Top-Leistungen zeigt und den ein oder anderen Unhaltbaren auch mal auspackt, dann zieht er vielleicht auch mal an dem ein oder anderen Konkurrenten vorbei, der da jetzt möglicherweise die Nase vorn hat. Also insofern glaube ich nicht, dass da verschwörungstheoretisch vom DFB gesagt wird, aus Bremen lädst du aber keinen ein. Am Ende geht es da um die sportliche Leistung. Und wenn Julian Nagelsmann das Gefühl hat, der hilft uns weiter, dann wird er den schon holen. Bei der DFL ist das wirklich sehr, sehr fragwürdig. Also das ist ja nicht nur für die Gästefans, die auswärts reisen müssen, ist das bitter. Ja. Jetzt 4-mal hintereinander sonntags um 17.30 Uhr gefordert zu sein, auch zum Beispiel der ganz normale, ich sag mal, TV-Abonnent, der vielleicht nur ein Abo hat, um die Samstagsspiele zu sehen, muss sich jetzt sonntags immer auch noch drum bemühen, dass er da irgendwie gucken kann oder eben nicht, oder er verzichtet und dem entgehen dann eben solche tollen Spiele wie gestern. Man könnte ja auch umgekehrt sagen, die DFL weiß, was sie tut, weil so ein Spiel in Hoffenheim ist A, unterhaltsam mit Werder und B, werden die Fans schon für eine geile Stimmung sorgen. Das ist hier eben auch nicht garantiert in Sinsheim. Aber natürlich ist das nicht der Weisheit letzter Schluss. Ich glaube nicht, dass Werder da explizit bestraft wird. Für die Fans ist es natürlich trotzdem bitter. Wir hatten ja kürzlich mal nachgehakt bei der DFL. Die haben uns auch erklärt, dass das ja aus verschiedenen Gründen eben so ist. Und es soll sich im Laufe einer Saison alles wieder ausgleichen. Nur gerade mit diesen ganzen internationalen Einsätzen und also die da unter anderem ja eine Rolle spielen. Es geht auch um Sicherheitsaspekte etc. pp., dass sich Fans meinetwegen an Bahnhöfen nicht begegnen, wo es kritisch werden könnte, weil Zweitligaspiele sind und so weiter und so fort. Aber jetzt gerade den Aspekt internationale Spiele, das wird ja nicht weniger durch, also Werders Gegner sind ja reihenweise im internationalen Geschäft vertreten. Also da blühen vermutlich auch im Dezember noch einige Spiele. Da bin ich dann auch gespannt, wie sie das die DFL in der Rückrunde wieder ausgleichen wollen, dass Werder da wahrscheinlich dann häufiger samstags eingesetzt wird. Ich bin gespannt, ob das am Ende durchsetzbar ist. Es ist einfach mega unglücklich. Beste Möglichkeit, um das zu ändern, selbst international spielen.
Ja, genau. Die gute Nachricht ist aber, Samstag spielen wir 15:30 Uhr. Wir heißt, ich stehe mit auf dem Platz. Oh, so hört sich's ja immer an, ne? Also, ich meine, nachdem Derek Köhn und ich uns die Blondierung teilen, dachte ich, ich mische Samstag auch mal mit, weißt du?
Bist du dann auch so schnell?
Ja, ich arbeite dran. Ich kriege nur so schlecht Luft, wenn ich so Fahrt aufnehme, weißt du?
Ah, ja gut. Also deine Puste reicht nur für 5 Minuten, oder?
So, genau. Also, von daher, lieber wechselt mich im Dreierpack aus in der 90. Beziehungsweise ein erst, ja. Bis zur 90. will ich nicht spielen. Also
der
Scherz beiseite. Ja, genau. Genau so sieht's aus. Also 15:30 Uhr. Wir haben dann das Spiel gegen Freiburg. Noch ganz kurz, weil du musst nämlich auch zum Zug, ne?
So
was geht denn da? Was geht da? Was ist da drin?
Ja, vor einer Woche hätte ich noch gesagt, oh, das wird eine richtig knüppelharte Aufgabe. Jetzt hat man gesehen, dass die Freiburger plötzlich gegen St. Pauli zu Hause verloren haben. Also man sieht, auch gegen diesen Gegner wird für Werder wieder was möglich sein. Gerade Heimspiel, Marco Friedl wieder zurück, was, glaube ich, elementar wichtig ist in der Abwehr. Du brauchst einfach den Abwehrchef, der zuletzt einfach in hervorragender Verfassung war, ganz unabhängig davon, was jetzt mit dem Niklas Stark ist. Dann, also warum nicht? Also natürlich kannst du da irgendwie was reisen, gar keine Frage. Wird ein geiler Samstag.
Feuerfrei. Ich freue mich drauf. Ich freue mich auch auf euch und eure Stimmen und Meinungen, die ihr zwischendurch schicken dürft und währenddessen und danach an die 0160982131 dreimal die 8 und die 4. Wenn ihr das gut fandet, lasst uns Liebe und 5 Sterne Deluxe da. Darunter machen wir es nicht. Und Malte, dich schicke ich jetzt wirklich mal auf Gleis 1. Ne? Geht gleich los.
Ja, schnell weg hier. Reicht jetzt auch.
Komm schnell wieder nach Hause ins Körbchen.
Oh, sehr gut. Mach ich.
Danke dir und hab eine gute Woche auf jeden Fall.
Sehr gern. Danke. Ciao.
Cheers vom Nachspieldeich zu hören auf Spotify, bei Apple Podcasts und sowieso überall dort, wo es Podcasts gibt.